Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin. Ich bin der nicht ganz ausgeschlafene Manu. Ihr hört das Wochenmenü Kalenderwoche 45 beim täglichsten Spiele-Podcast der Welt und bei mir mein guter Freund und Kollege Daniel. Guten Morgen, Daniel.
Guten Morgen. Ich bin natürlich ausgeschlafen, weil es ist schon, quasi Mittag schon eigentlich.
Ja, 11.19 Uhr, da trinke ich meinen ersten Kaffee. da hast du schon Rasen gemäht, Croissants gebacken, bist schon einmal nach Freiburg gefahren, hast mich geweckt, wach geküsst und wieder zurück nach München. Ja, so sieht es nämlich aus.
Genau.
Das würde ich mir übrigens wünschen, dass du mich morgens wach küsst.
Nee, so. Aber es ist dann tatsächlich nach Freiburg echt zu weit und auch irgendwie zu umständlich, weil tatsächlich ist ja auch jeder, der da irgendwie diese Ecke ein bisschen kennt, weiß, ey, nach Freiburg ist immer ein Scheiß, weil egal von wo du kommst, kommst da nie richtig hin, weil es einfach irgendwie im Schwarzwald am Zipfele, oder wie sagt ihr da unten, versteckt ist.
Ja, ich meine, es ist wirklich schön hier, aber ich habe es auch gemerkt, ich war ja diese Woche auch wieder unterwegs auf einer Konferenz. Es ist einfach egal, wo du hinfährst, Freiburg ist einfach am Arsch der Welt. Aber deswegen reden wir ja auch online und das soll ja diesem Podcast keinen Abbruch tun. Wir hören uns ja trotzdem täglich. Also ich fühle mich trotzdem wach geküsst, wenn wir casten um 11.
Wunderbar, das ist die Hauptsache.
Das Wochenmenü, wir wollen kurz zusammenfassen, was diese Woche bei Inside Moin passiert ist. Wir wollen über alle Themen, die wir angesprochen haben, über alle Spiele ein kurzes Fazit ziehen, euch kurz Bescheid geben, welche Folgen stattgefunden haben, auch einen kleinen Ausblick geben, was passiert nächste Woche. Und natürlich gibt es im Anschluss dann auch die Folge der Woche, heute mit Golf Story für die Nintendo Switch. Und bevor wir damit anfangen, Daniel, können wir ja noch ein bisschen Hausmeister-Durchsagen machen. Da gibt es diese Woche nicht ganz so viel, was zu berichten ist, hat sich jetzt, also haben keine neue großen Ankündigungen. Vielleicht kurz zum Stand Patreon, das hat sich wieder ein bisschen erholt nach letzter Woche. Da hatten wir ja den typischen Monatsanfangsknick bemerkt, hat sich wieder ein bisschen erholt. Wir sind jetzt wieder höher, also ein neuer Höchststand ist 862 Patreons mit $4,262 und die Brettspielplätsch wurde gut angenommen, Daniel. Wir haben ja gesagt, für $2 im Monat gibt's nicht nur die Schnupperplätsch die erste Woche, sondern wir probieren das mal aus, dass alle Brettspieler, die sagen, Videospiele interessieren mich nicht, aber Brettspiele von Manu, dann machen wir die auch noch mit ins Paket, wie so auf dem Hamburger Wochenmarkt. Und die Brettspielfolgen kommen auch noch ins Paket. Wurde ganz gut angenommen, kann noch ein bisschen mehr werden. Also der große Brettspielansturm ist noch nicht gekommen, aber es sind schon einige Leute dazugekommen und haben sich auch schon bedankt, die gesagt haben, vielen Dank, dass ihr diese Idee aufgenommen habt. Sehr zum Ärger zum Daniel, vom Daniel.
Ja, tatsächlich. Also ich... Manu, du bist einfach der geborene Politiker, weil bei dir ist es immer so wie, kennst du das, wenn der Bundestag irgendwie irgend so ein Gesetz schnell durchwinkt, wenn Länderspiel ist oder sowas, damit keiner merkt, genau. So ungefähr ist das bei dir auch. Ich war nämlich letzte Wochenende unterwegs, da habe ich mich tatsächlich auch mit zwei Hörern getroffen, die mittlerweile aber auch gute Freunde geworden sind im privaten Bereich und dann komme ich halt zurück oder beziehungsweise schaue so, was so passiert ist und dann bin ich halt das Wochenende unterwegs, kann irgendwo nirgendwo reinschauen, dann bums, zack, sofort eine Folge mit Sandro da und sofort eine Brettspielplätsch nach dem Motto, oh, wenn der Daniel gerade nicht aufpassen kann, schnell die ganzen unliebsamen Sachen durchwinken, weil dann ist es schon öffentlich und dann sind es quasi Fakten geschaffen und dann kann man da nichts mehr dagegen tun, aber gut, da werde ich jetzt leben müssen.
Das ist doch alles Fake News. Ich habe mir extra Screenshots gemacht, wie ich dir im Discord gefragt habe, ob wir das einführen sollen. Und du hast nur gesagt, ist mir scheißegal. So sieht es nämlich aus. Fake News hier am Frühstückstisch, Daniel.
Ja, aber das war, weil ich halt unterwegs war und deswegen nur so, was? Ja, neue Plätze. Ja, mach mal. Und dann habe ich gar keine Zeit gehabt, das irgendwie im Detail anzuschauen. Sonst hätte ich natürlich irgendwas dagegen unternommen. Aber gut.
Jetzt muss ich Sandro nur noch zum Brettspielen bewegen. Dann ist meine Rache am süßesten. Sandro, wenn du das hörst, schau dir mal Brettspiele an. Lohnt sich.
Pen and Paper wäre aber so ein Ding, was wir eigentlich noch aufnehmen können, weil da habe ich jetzt auch bei der GameStar, die machen doch immer einmal im Monat oder wie oft machen die das? Machen die so einen Pen and Paper abends, wo sie dann zusammen spielen?
Ja, das ist bei Rocket Beans ja auch irgendwie inzwischen etabliert. Oder die GameTube-Jungs haben doch auch ein eigenes Rollenspiel angefangen. Da hat irgendwie
ich habe nur so ein Foto gesehen, wo der Sandro und ein paar Leute von der GameStar irgendwie drauf sitzen und das irgendwie machen. Und vielleicht war es auch GameTube, dann habe ich es verwechselt.
Ja, wenn wir alle näher wohnen würden, wäre das ja durchaus mal ein spannendes Projekt, mit euch dreien ein Rollenspiel zu machen, weil das hat ja mit Brettspielen nicht so viel zu tun. Das wäre tatsächlich mal witzig. Können wir ja auf der Laboom-Party machen, vielleicht. Kleine Rollenspiel-Session.
Ja.
Aber gut. Du hast angefangen die Woche. Genau. Du hast ja. Sunstrike am Montag besprochen, Folge 2048, mit dem guten Peter.
Das stimmt, aber jetzt war die bessere Überleitung eigentlich Wochenmenü KW 45. Und 45 ist auch ein gutes Stichwort. Denn Sunstrike 4 habe ich da besprochen. Das ist schon ein bisschen älter, hat einfach länger gedauert, bis ich es endlich dann irgendwie geschafft habe zu vercasten. Also ein bisschen älter ist jetzt auch übertrieben, kam Ende August raus. Und ich bin ja ein großer Fan der alten Sunstrike-Teile, beziehungsweise zumindest Teil 1 und Teil 2. Da sprechen wir auch am Anfang so ein bisschen drüber, dass das damals schon revolutionär war auf seine Art, weil man halt solche Art von Echtzeitstrategiespiel, wo es eigentlich deutlich mehr auf Taktik ankommt und überhaupt gar keinen Basenbau hat und so, dass das damals schon was ganz Neues war und dass auch dieses Setting im Zweiten Weltkrieg eher ungewöhnlich war. Damals hat man halt Age of Empires oder Science Fiction gehabt, wie StarCraft oder Command & Conquer, auch Science Fiction oder so, aber dass man halt wirklich ein Spiel, ein Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg macht, war damals dann irgendwie doch echt was Neues. Und dann habe ich die Serie dann mit dem dritten Teil so ein bisschen ad acta gelegt, weil der dritte Teil kam auch deutlich zu spät, war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen veraltet und damit war der eigentlich erstmal tot. Dann ist der Publisher und der Entwickler irgendwie pleite gegangen und dann hat man eigentlich gedacht, ja gut, das war's jetzt, in Sunstrike wird's jetzt da kein neues geben. Und dann hat ein wieder deutscher Publisher, Calypso, die Rechte irgendwann gekauft vor 2 Jahren und hat das jetzt an einen anderen Entwickler gegeben, weil die Originalleute gibt's ja logischerweise nicht mehr. Und macht, siehe da, nach 10 Jahren Pause wieder ein Sunstrike 4 und diesmal aufgemerkt auch für Konsole, was ja durchaus irgendwie ungewöhnlich ist für ein Strategiespiel, aber was ja ein bisschen so bei Calypso ja schon so ein bisschen den ihr Eigending ist, dass sie öfter jetzt auch mal so Strategiespiele auf Konsole bringen, also Tropico.
Das haben wir denen ja auch gesagt im Podcast, also bei wie heißt der? Der auf der Insel, der Kuba-Captain,
Tropico,
wie heißt der? El Presidente, Tropico, genau. Ja. Bei TropicoCast haben wir ja gesagt, die sollen sich das gefälligst anschauen. Wenn Calypso das hinkriegt, dann sollen die anderen das auch machen. Also von daher gut, dass sie Insert Moin hören, dass mehr Echtzeitstrategiespiele auf die Konsole kommen.
Genau, kann man so sagen. Und genau, ich habe das mit dem Peter besprochen, der natürlich ja der absolute Strategiespiel-Crack ist, also der diese ganzen Wargame, European Escalation, diese ganzen Eugene Systems, diese, also was wirklich echte Hardcore-Strategiebrocken sind, die natürlich dann rauf und runter spielt. Und wir haben dann das Sunstrike 4 eigentlich als relativ gut gefunden. Also ich sowieso, weil ich mich total gefreut habe, dass die Serie zurückkommt und dass ich es auch auf der Konsole spiele. Kann. Der Peter hat halt schon gesagt, naja, es steht schon in der Tradition dieser Sunstrike-Spiele, ist auch für sich genommen ganz ordentlich, aber es gibt halt mittlerweile für so viele Probleme, die dann einfach so eine Taktik-Spielreihe mit sich bringt, modernere Lösungen. Mittlerweile gab es Company of Heroes und wie gesagt, diese ganzen Eugene-Systems-Spiele und die finden halt Antworten auf Probleme, die er sich halt dort gewünscht hätte. Also er hat halt gesagt, naja, es wirkt dann halt an vielen Stellen, gibt's halt komfortablere Lösungen, da wirkt's halt dann schon noch mal ein bisschen altbacken. Also zum Beispiel, dass ich jedes Männchen einzeln befehligen muss und halt nicht einfach so Fünfer-Squads bilden kann oder automatisch Fünfer-Squads habe, wie es halt bei Company of Heroes ist. Und deswegen hatte er da schon so ein paar Kritikpunkte, aber war in der Summe schon eigentlich sehr angetan von dem Spiel und hat gesagt, ja, so wer halt diese alten Sunstrike auch mochte, der kriegt dort genau eine zeitgemäße Fortführung der Serie. Und vielleicht auch noch mal ein paar Worte zur Konsolensteuerung. Ist natürlich umständlicher als jetzt mit Maus und Tastatur, muss man halt ganz klar sagen. Man braucht ein bisschen, bis man reinkommt. Aber man kann sehr viel mit so Gruppenverbänden arbeiten. Also, dass man halt sagt, okay, der eine Infanterietrupp, den ich mir zusammengestellt habe, ist halt die Quick-Gruppe 1. Und wenn man die dann oben ausfällt mit dem Digipad, dann kann man die halt, muss man nicht jedes Mal die neu markieren, sondern dann ist das halt einfach deine Gruppe 1. Die Schützenpanzer sind die Gruppe 2, die Versorgungstrucks sind die Gruppe 3 und so schaltet man hin und her und muss dann nicht jedes Mal die Einheiten neu auswählen. Und damit kann man es auf der Konsole tatsächlich, auch weil es eine Pausefunktion gibt, schon vergleichsweise gut steuern. Aber wie gesagt, es ist schon natürlich mit Controller einfach ein bisschen fummeliger. Aber man bekommt es hin. Und dadurch, dass es auf der Konsole halt eigentlich sowas in der Form überhaupt nicht gibt, jetzt vielleicht mal von Halo Wars abgesehen, ist es schon für Leute, die sowas früher mochten oder die grundsätzlich sagen, ach, so ein Strategiespiel, warum nicht? Das letzte war, glaube ich, Ruse von Ubisoft auf der PS3 bzw. Xbox 360, für die ist das auf jeden Fall ein Blick wert.
Ja. Interessant fand ich auch, dass ihr das kurz angeschnitten habt mit Wehrmacht. Also spielt ja 45, natürlich spielt dort auch die Wehrmacht mit, auch wenn natürlich keine verfassungsfeindlichen Symbole drin sind, aber die Tatsache eben, dass es nicht wie bei Wolfenstein nur die bösen Gegner sind, Nazi, sondern man ja auch deren Kampagne quasi spielt und mit der Wehrmacht gewinnt, aber natürlich die Gräueltaten des Krieges da nicht dargestellt werden. Das finde ich auch immer ein spannendes Thema. Das habt ihr kurz angeschnitten, aber auch gesagt, also hast du zumindest angedeutet, dass du da vorhast, einen eigenen Cast mal drüber zu machen, wie solche Darstellungen in Spielen, wie damit umgegangen wird.
Habe ich mir zumindest mal auf einen Zettel geschrieben, weil ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits kann ich das verstehen, dass Leute sagen, ich finde das so ein bisschen unangenehm, ich möchte die Wehrmacht eigentlich nicht spielen. Andererseits ist natürlich das andere Bild durchaus auch eher kritisch, wenn man halt sagt, du spielst halt immer nur die Amerikaner, die irgendwie total super, total sauber sind und keinerlei Kriegsverbrechen begehen und alles Hurra-Patriotismus, wie jetzt, weiß ich nicht, in einem Call of Duty oder so. Und im Grunde sind die Nazis nur die gesichtslosen Bösen und deswegen ist es okay, die alle abzuschlachten. Und da kann man durchaus, glaube ich, auch Argumente für eine andere Sichtweise sehen und halt sagen, ja, der Krieg ist halt allgemein scheiße. So, da gibt es eigentlich kein Gut und Böse im klassischen Sinn, sondern der Krieg ist halt immer irgendwie, kehrt das Schlimmste im Menschen raus. Und im Grunde ist diese andere Form des der sauberen quasi Eroberung Europas von den Nazis zurück auf seine Weise im Grunde auch eine Form der Geschichtsklitterung. Und es gab auf beiden Seiten Kriegsverbrechen. Klar sollte man nicht unerwähnt lassen, dass dieser Krieg schon sehr, sehr eindeutig von deutschem Boden ausgegangen ist und die Wehrmacht hier sicherlich mit die schlimmste Partei war, die diesen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen hat oder beziehungsweise die Nazis und die Deutschen. Sauber lief es auf keiner Seite und deswegen.
Nee, aber es wird ja halt generell einfach totgeschwiegen in solchen Spielen. Also es gibt ja keine Kriegsverbrechen-DLC oder irgendwas, mit dem man dann sagt, da findet ja keine Aufarbeitung statt. Das ist ja genau das Problem, finde ich immer. Oder was heißt das Problem? Das müsste man mal besprechen, warum solche Sachen rausgenommen werden und dann einfach nur noch immer diese spielerische, kriegerischen Handlungen, die sauber sind, alle auf allen Seiten sind. Also Zivilisten töten in Spielen, wenn es überhaupt möglich ist, hat ja keinerlei Konsequenzen. Das fände ich durchaus mal eine interessante Betrachtungsweise, da warum solche Spiele sich nicht damit beschäftigen.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es immer um diese Kriegsverbrechen gehen muss, sondern ich glaube, was halt viele Leute auch irgendwie irritierend finden, und das gibt's ja eigentlich auch nur in Strategiespielen, dass man halt wirklich auch die Wehrmacht spielen kann. Also da sind wir, das mit dem Kriegsverbrechen ist ja noch ein Schritt weiter. Also es geht ja einfach nur mal um die Tatsache, soll man quasi die Bösen spielen dürfen? Und das war ja schon, ist ja in Shootern völlig undenkbar. Da spielst du immer irgendwie Briten oder Amerikaner oder so und kämpfst halt gegen die Bösen. Und ob das jetzt im Grunde Nazis sind oder Araber oder sonst was, ist ja dann, ich weiß, bei Medal of Honor gab es ja mal irgendwie auch einen Aufschrei, weil man irgendwie im Multiplayer auch die böse Seite, in Anführungsstrichen, nämlich zwar, was waren es, glaube ich, in Afghanistan oder sowas, Taliban oder sowas, konnte man da steuern. Und haben die Leute total aufgeregt in den USA, dass das geht in dem Spiel, dass man da ja dann quasi Amerikaner umbringt. Und das war halt für die vollkommen ungewohnt, dass sie halt quasi auch mal die andere Seite spielen können. Und aber das führt uns jetzt, glaube ich, alles ein bisschen zu weit. Das sollten wir jetzt nicht irgendwie hier besprechen, sondern wahrscheinlich wirklich für mal so ein Brunch dann uns aufheben, wo man sich auch ein bisschen mehr vorbereitet hat.
Genau. Marvel vs. Capcom Infinite war die Folge am Dienstag, Folge 2049 mit Micha und von Micha mit dem Gast Konrad. Und die haben sehr nerdig über diese Spielserie auch gesprochen. Naja, sie sind beide große Fans. Also Konrad ist, glaube ich, der größte, ich kenne ihn hier privat aus Freiburg auch ein bisschen, liebe Grüße, einer der größten Marvel-Kenner, die ich überhaupt kenne. Also alle wahnsinnig in Comics eingelesen, kennt sogar die Zeichner auswendig, wer welchen Stil hat, und er kennt auch Charaktere, die man gar nicht kennen will aus dem Marvel-Universum, und sieht da immer das große Ganze. Deswegen war das sehr spannend, auch aus dem Hintergrund heraus, wie Marvel vs. Capcom, dieses Prügelspiel, damit jetzt umgeht, dass eben sehr viel neue Fans durch die Marvel-Erfolge im Kino zu so einer Serie dazukommen. Also sowohl Micha als auch Konrad haben gesagt, die Marvel vs. Capcom Spieleserie war früher ganz anders und dieser neue Teil Infinite ist sehr, sehr runtergebrochen, sehr viel arcadiger, sehr viel zugänglicher, weil die wohl davon ausgehen, dass jetzt halt sehr viele Marvel-Kinogänger, die nichts mit den Comics zu tun haben, sich dann jetzt auch so ein Spiel anschauen. Und unabhängig davon, dass die Grafik wohl ganz furchtbar ist, wie bestimmte Charaktere dargestellt sind, da gab es ja einen riesen Shitstorm, als man die ersten Trailer gesehen hat, wirkte das, was ich jetzt gehört habe aus dem Cast, auch sehr uninspiriert. Also ist wohl lang nicht der beste Teil der Serie. Wird sehr viel negativ auch besprochen im Cast. Es gibt dann einige Aspekte, die sie auch loben, wie zum Beispiel dieses Infinite Stone System, also die Infinite Stones, die in den Marvel-Filmen ja so als übergreifende Story gesucht werden, finden hier auch Verwendung und das sei wohl ganz geil, dass da so diese Machtsteine, wenn du die dann in dem Kampf einsetzt, halt komplett alles über auf den Kopf stellen und das sei ein sehr interessanter Aspekt, der sich vielleicht auch in der E-Sports-Szene dann etablieren können wird, weil er durchaus die Fähigkeit hat, dann die Matches auch nochmal komplett umzudrehen. Also ein sehr vielschichtiger Cast, auch wenn die erste halbe, dreiviertel Stunde fast nur negativ klingt, kommt es hinten raus dann doch nochmal ein bisschen positiv und ein bisschen Hoffnungsschimmer rein. fand ich sehr spannend, weil es überhaupt so ein Spiel ist, wo ich, glaube ich, mir das gar nicht angeschaut hätte. Und das war dann spannender, den Cast zu hören, als, glaube ich, dieses Spiel zu spielen.
Von daher. Ja, ist bei mir auch immer so, also für mich, ich mag Comics eh nicht so gerne, also beziehungsweise, ich bin mittlerweile so ein bisschen raus, weil ich finde, das ist so ein Overkill. Also zwei Marvel-Filme pro Dings auf Netflix kommt irgendwie gefühlt jeden Monat eine neue Serie von irgendeinem Typen, der bei irgendeinem Marvel-Film im Hintergrund gewunken hat, der kriegt bei Netflix eine eigene Serie. Also ich bin mittlerweile dieses Comic-Dings so ein bisschen überdrüssig, dieses Superhelden-Dings und deswegen wäre das für mich jetzt sowieso nicht so mega spannend gewesen. Und dann noch ein Prügelspiel, was jetzt auch nicht irgendwie mein Lieblingsgenre ist. Und das war so in der Summe so ein bisschen, interessiert mich jetzt nicht so. Aber es ist dann schon manchmal auch interessant, Leute zu hören, die in so einem Thema dann voll drin sind. Und einfach auch dann Sachen dir mitteilen, wo du denkst, oh, cool, ach, sehr interessant, das habe ich jetzt noch gar nicht gewusst oder so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Also fand auch wahrscheinlich, ich hatte mehr Spaß mit dem Hören des Casts, als ich es tatsächlich wahrscheinlich mit dem Spiel des Spiels gehabt hätte oder haben würde.
Und wir hätten mit 45 auch eine gute Überleitung gehabt, weil das ist, glaube ich, der Durchschnitts-Metacritic-Wertung von dem Spiel. Nein, weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Folge, ja, Mittwoch 2050, wir hatten gar keinen Feiertag diese Woche, Daniel, was ist denn da los? Bayern enttäuscht mich. 2050 war Ghost Recon Wildlands, nämlich in der Revisited-Folge. Du hast dir die Kollegen geschnappt, Stefan und, wer war noch dabei? Ich habe es leider nicht gehört.
Der Tobias, der Turbois, wie er auch bei uns im Discord heißt.
Ah, genau. Und da habt ihr nochmal reingeschaut in dieses Spiel, wie sich es denn weiterentwickelt hat. Das ist ja unser Revisited-Format, was ich übrigens sehr mag.
Genau, also es gab nämlich auch einen konkreten Anlass, und zwar gab es einen PvP-Modus, also sprich einen kompetitiven Multiplayer-Modus, wo man eben nicht wie im Hauptspiel mit vier Freunden gegen die KI antritt, sondern wo man tatsächlich im Viererteam gegen vier menschliche Gegner antritt. Und das war jetzt ein halbes Jahr nach Release ein komplett neuer Spielmodus, also nicht irgendwie ein DLC, wo man sagt, ja, da kam halt irgendwie nochmal eine neue kleine Mini-Kampagne dazu oder irgendwie was, sondern ein komplett neuer Modus, der auch sich dann ganz anders spielt als das Hauptspiel. Und den haben wir eigentlich eher mal so aus Interesse ausprobiert und haben dann festgestellt mit so ein paar Leuten im Discord, der macht sogar richtig Spaß und haben den wirklich paar Wochen lang relativ regelmäßig jeden zweiten Abend gespielt. Es haben sich immer so vier Leute mindestens, einmal hatten wir sogar sieben Leute, da haben wir dann so 3-4 gespielt und der ist wirklich einerseits überraschend taktisch, weil man relativ große Karten hat. Man spielt 4-4, das habe ich ja schon gesagt, ohne Respawn, aber mit Revive. Also das heißt, wenn du getroffen wirst. Also
wiederbeleben, genau.
Genau, wenn du getroffen wirst, dann bleibst du erstmal liegen, kannst dann noch deinen Teamkameraden helfen, indem du zum Beispiel auf der Karte so Sachen markieren kannst. Du kannst deinen Teamkameraden über die Schulter schauen. Also das heißt, wenn hinter ihnen auf einmal ein Gegner auftaucht, kannst du ihm das halt ansagen. du bist also nicht völlig raus, wenn du tot bist, und du musst natürlich auch immer schauen, wie die Partie sich entwickelt, weil du jederzeit mit dem Wiederbeleben zurückgeholt werden kannst. Und das ist schon eine sehr interessante taktische Komponente, weil das auch immer so ein Abwägen ist, so dieses, ah, jetzt lohnt sich das jetzt, den zu wiederbeleben, weil dann teilweise werden die Leichen, auch, womit wir beim Thema Kriegsverbrechen sind, die Leichen werden dann vermint. Das heißt, in der Hoffnung, dass einer hinläuft und versucht wiederzubeleben und dann gleich von der Mine mit in den Tod gerissen wird. Auch nicht die feine englische Art nach Genfer Konvention, aber wird halt da als taktisches Mittel eingesetzt. Oder ein Scharfschütze merkt sich halt, wo die Leiche liegt und zielt da halt drauf, weil er genau weiß, hey, wenn da einer zum Revive hinkommt, dann knipse ich den quasi gleich mit weg. Also so ein bisschen, wie man das aus Full Metal Jacket kennt, weil du die Szene kennst in Vietnam, wo der eine dann da irgendwie von der Scharfschützin ins Visier genommen wird und die versuchen, den halt rauszuholen. Und der Scharfschütze knipst der Reihe nach eins nach dem anderen weg. So ein bisschen ist das auch von der taktischen Komponente her. Und ist sorgt halt dafür, dass du halt teilweise Spiele hast, die irgendwie 3-1 stehen und relativ aussichtslos wirken, aber durch cleveres Spielen und Revives kann man dann auf einmal daraus ein 1-3 machen. Und dann steht es halt wieder ganz anders aus für das Team. Also wirklich, wirklich spannend, wirklich gut und macht, wenn man 4 Leute zusammentrommeln kann, wirklich viel Spaß. Und muss man auch mal positiv hervorheben, völlig kostenlos. Also es gibt keinerlei, also du kannst es kostenlos runterladen, es gibt aber auch keinerlei irgendwie Lootboxen oder irgendwelche Ingame-Payments oder so. Ja, man kann, glaube ich, mal so einen XP-Booster kaufen oder sowas, aber den braucht man eigentlich nicht, weil man auch so relativ schnell alles freischaltet. Und man kann auch jederzeit mit allen spielen. Also das heißt, du hast 4 Klassen, die haben nochmal Subklassen und die Subklassen sind gesperrt für Doppelbenutzung. Also sprich, wenn einer diese Subklasse verwendet hat, dann musst du eine andere Subklasse nehmen. Also du kannst theoretisch schon mit 4 Sniper-Soldaten spielen oder mit 4 so Drohnentypen, aber die können natürlich nicht alle in der gleichen Subklasse dann spielen, sondern der eine hat dann halt die Mörser-Drohne, der eine hat die Medic-Drohne und damit du halt nicht irgendwie mit 4-mal den gleichen Leuten antrittst. Und das heißt, am Anfang ist es schon so, dass du halt sagst, ah, scheiße, jetzt wäre es halt schon ganz cool, wenn wir 4 verschiedene Soldaten hätten, damit wir irgendwie unser Team so ein bisschen zusammenstellen können. Da denkt man sich vielleicht manchmal, ach, wenn ich ein bisschen schneller XP sammeln könnte, wäre das gut, aber hinten raus brauchst du es eigentlich nicht mehr. Das heißt, es gibt auch keinen wirklichen Grund oder keine Pflicht, diese XP-Booster zu kaufen. Und das ist wirklich das Einzige, wo man was für zahlen muss. Und das muss man schon auch mal irgendwie positiv hervorheben. Es gibt halt auch noch mal manchmal was obendrein. Das sagt dann halt keiner. Ne? Also sagt jetzt niemand so, oh, ist ja cool, dass das umsonst ist. Sondern es wird halt nur gemeckert, wenn irgendwie wieder sowas Negatives wie Lootboxen oder sowas auftauchen. Ne?
Genau, das soll ja unser Format Revisited auch zeigen, wie sich Spiele weiterentwickeln, weil gerade so Ghost Recon, Wildlands, Destiny und solche Sachen entwickeln sich ja durchaus auch weiter. Und deswegen der Zweit- oder Drittbesuch, falls da eben neue Dinge passieren. Oder auch um zu beobachten, wie sich halt so ein Multiplayer-Modus entwickelt hat. Also gerade bei Destiny, das lebt ja quasi von der Weiterentwicklung, wie dann im Endgame solche Dinge auch aussehen.
Ja klar, aber bei Destiny Spiel, ist halt ein MMO, wo es halt von vornherein irgendwie drauf angelegt ist, dass das irgendwie über Jahre gespielt wird und immer was Neues rauskommt, finde ich das ja schon absolut erwartbar. Oder da erwartet man es natürlich auch. Aber bei Wildlands war ich jetzt schon relativ überrascht, dass sie auf einmal noch einen komplett neuen Modus irgendwie als kostenlose Dreingabe veröffentlichen. Und das war schon irgendwas, was ich nicht im Vorfeld erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und wie absurd auch, dass wir es lobend erwähnen müssen, dass es mal keine Lootboxen oder Kosten dabei sind. Das haben wir ja auch in der News-Folge besprochen am Freitag. Aber da davor kam noch Golf Story. Um bei der Überleitung zu bleiben, dein Handicap ist 45 beim Golfen? Nein, okay, ich reiße es jetzt nicht weiter aus. Golf Story für die Nintendo Switch. Am Donnerstag habe ich mit Martin Küpper besprochen. Der war schon mal vor Jahren zu Gast bei einer ganz schrecklichen Folge, die ich verbrochen habe, wo wir zu 8 versucht haben, über Smash Bros. Zu reden. War eine absolute Katastrophe. Deswegen als Entschuldigung hatte ich Martin jetzt nochmal eingeladen zu Golf Story. Zu zweit, ganz in Ruhe, haben wir über dieses wunderbare Kleinod gesprochen. Das ist jetzt auch die Folge der Woche. Das heißt, die hört ihr gleich im Anschluss, nachdem wir mit der Wochenrückblick hier durch sind. Deswegen werde ich da gar nicht so viel dazu sagen. Aber wer das gar nicht kennt, ist ein exklusives Spiel für die Nintendo Switch und vermischt Rollenspielelemente, japanisches Rollenspiel, so im Pixel-Style oder vielleicht so ein bisschen, wie man die alten Zeldas kennt, also von oben pixelig mit lustigen Textboxen, verbindet es mit einem Arcade-Golf. Und diese Mischung klingt nicht nur völlig absurd, sondern funktioniert sogar richtig, richtig gut. Eine absolute Empfehlung.
Das weiß nicht, der Satz kam jetzt so überraschend, so dieses so, das klingt nicht nur absurd, sondern das funktioniert sogar richtig gut. Ich dachte jetzt eher, dass das irgendwie anders ausgeht, der Satz, deswegen kam es so überraschend.
Ich habe mich auch gewundert, warum ich so angefangen habe, aber ja. auf jeden Fall Golf Story, ganz, ganz toll, solltet ihr anhören und danach auch spielen, wenn ihr eine Switch habt. Deswegen jetzt sage ich da gar nicht mehr so viel dazu, sondern gleich gehen wir rüber zur News-Folge. Da müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht nochmal, das war ja relativ umfangreich.
Halt, da ist noch die Tour-Folge.
Werde ich jetzt völlig unterschlagen, tut mir leid. Ja, 2052, ich habe ja schon angedeutet, am Freitag kam die Folge, genau. Da war ich in Köln auf der Clash of Realities-Konferenz die Tage davor und am Freitag lief dann die Folge 2052. Das waren im Endeffekt drei kleinere Interviews, einerseits mit Sam Barlow, den kennt man von Her Story und der hat ein super spannendes Projekt jetzt, der verbindet quasi Serien mit Spielelementen. Also Her Story war ja schon so ein Spiel, bei dem man seine eigene Story durch so kleine Videoclips aneinandergereiht versucht herauszufinden oder versucht zu ergründen, was Her Story ist, also was ihre Geschichte ist, mit so Verhören. Und er hat jetzt dort zum ersten Mal präsentiert, dass er an einer interaktiven Serie arbeitet, nämlich zu War Games. Also er hat sich diesen alten Film genommen aus den 80ern, wo es um Hacker geht und macht quasi so eine Art wie Mr. Robot, Hacktivism. Also er versetzt dieses ganze Thema in die Neuzeit und erzählt dort auch eine Geschichte, bei der du selber auswählst, wo du jetzt weiterguckst. Also es hat alles so ein bisschen so die Ästhetik von so Video-Chat-Konferenzen. Dann läuft immer sowas Ähnliches wie Fox News und du seppst dich da so durch. War super spannend und mit ihm habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, über Authorship. Das war nämlich sein Vortrag dort auf der Konferenz, wie Autoren, wie er quasi es schaffen können, da mehr Präsenz zu haben in Spielen, weil natürlich bei so Sachen wie, was weiß ich, Assassin's Creed Origins, da weiß ja keiner, wer die Story geschrieben hat. Wenn dann mal bei Tomb Raider klar wird, okay, das hat die Frau Pratchett irgendwie geschrieben, das ist dann ja schon fast die Ausnahme. Also um solche Themen ging es auf der Konferenz. Dann habe ich mit Karen Collins gesprochen. Die beschäftigt sich ganz viel mit Sound und Soundeffekten in Spielen, ist Professorin an der Uni in, wie heißt die Stadt, in Waterloo, genau, in Australien. Und Björn Bartholdy ist der Professor dort, der Co-Director des Games Colognes Lab. Mit dem habe ich so allgemein über die Clash of Realities gesprochen. Was ist das für eine Konferenz? Aber wir sind dann auch so ein bisschen auf den Punkt gekommen, welchen Stellenwert hat Köln für die Spieleindustrie, weil dort eben wahnsinnig viele Talente jetzt auch ausgebildet werden. Was passiert denn dann mit denen? Was muss da noch passieren? Und ist Köln jetzt quasi das neue Herz der Spieleentwicklung geworden? Nicht erst durch die Games Cologne Lab, aber da siedeln sich ja schon wahnsinnig viele an und was da noch passieren muss. Also eine dreigeteilte Interviewfolge über die Clash of Realities 2017.
Ich wollte gerade sagen, das wird ja dann da auch angesprochen, was eigentlich die Clash of Realities ist. Ich war da selber noch nicht, aber vielleicht kannst du da noch mal kurz was erklären. Das ist, glaube ich, absichtlich eine, deswegen ist ja auch der Name so ein bisschen angelegt, so eine interdisziplinäre. Also genau. Da sollen sich eben nicht nur die Games-Leute im eigenen Saft drehen, so ungefähr, sondern es sollen wirklich halt eben auch Regisseure und also Leute, die aus anderen Kunst- oder kreativen Formen kommen, irgendwie sich da austauschen. Ne?
Genau, also das ist genau der Ansatz. Der Name ist Programm. Sie haben dann immer verschiedene Summits, also so Tracks. Es gibt dann eben einen Sound- und Musik-Track, gab es jetzt diesmal so als Special, wo dann eben verschiedene Redner eingeladen wurden über Sound, über Filme, habe ich es richtig gesagt? über Filme zu sprechen. Dann gab es einen ganz starken Developer-Track, den dann eben auch der Björn Bartholdy gemacht hat, wo dann eben Sam Barlow und so oder auch Bernd Diemer gesprochen haben, wie sie zum Beispiel kreative Prozesse, wie sie herangehen an Ideen, wie man damit umgeht. Und dann interdisziplinär, es gab eben auch sehr viel über Ethics. Also es war dann auch zum Beispiel eine junge Studentin aus Hongkong da, die eben über Politik und Einflüsse der chinesischen Regierung gesprochen hat auf Spiele und so weiter. Also es war wirklich völlig interdisziplinär, aber insgesamt schon sehr akademisch. Also ich war zusammen da mit Dennis, wir haben uns aus Zufall dann dort getroffen. Wir waren, glaube ich, die einzigen zwei Journalisten oder die das aus einer Pressesicht beobachtet haben. Ansonsten waren eben sehr viele Studenten da, sehr viele Entwickler, sehr viele Menschen auch aus der Industrie, die sich dafür interessiert haben, aber insgesamt eine sehr akademische Konferenz. Also so aus reiner Konsumentensicht kann man zwar hingehen, wenn man das möchte, weil die kostet nichts. Wenn man aus der Nähe ist, ist das sicherlich spannend, wenn man sich so ein bisschen für die Hintergründe und die Branche und die Industrie interessiert, aber jetzt nicht vergleichbar mit so einer GDC oder so zum Beispiel, wo nur hauptsächlich Entwickler sitzen. Das war schon deutlich breiter aufgestellt und gemischter. Mhm. Sehr spannend.
Cool. Genau. Und dann hatten wir am Samstag dieses Mal nach längerer Pause wieder eine News-Folge, in der wir so die wichtigsten News der Woche besprochen haben. Also es ging da zum Beispiel um die Tatsache, dass Activision von dem Hersteller der Humvee-Jeeps verklagt wird. Das war so ein Thema, was wir da besprochen haben. Und was waren die anderen noch? Soll ich es gerade...
EA kauft Respawn, haben wir noch gemacht, also den Titanfall-Entwickler. Dann haben wir ganz viel über In-App-Purchases gesprochen, weil Take-Two 43% ihres Umsatzes inzwischen mit Microtransaktionen machen, also die über GTA 5 und eben auch NBA 2K-Kärtchen verkaufen. Dann haben wir über Hulu auf Nintendo Switch gesprochen, dass jetzt das Videostreaming wohl endlich losgeht. Haben wie, hast du gesagt, und der Streik der Sprechergewerkschaft. Hey, ich habe das Wort richtig. Ich habe Gewerkschaft. Der Streik ist vorbei, da haben wir auch nochmal kurz drüber gesprochen. Also eine sehr durchmischte Folge von den Themen her, war sehr breit.
Genau. So wie du. nächste Folge am Montag, wir können ja schon mal wieder so einen kleinen Ausblick geben, weil Montag, Dienstag stehen auf jeden Fall schon fest. Am Montag kommt Fire Emblem Warriors. Ist das ein 3DS-Titel?
Nee, das ist ein Switch-Titel auch.
Ah, okay, weil ich habe Fire Emblem verbinde ich immer so mit 3DS, weil das waren doch, glaube ich, die letzten 3DS-Sachen immer. Aber egal.
Ja, genau, aber das ist jetzt ja quasi wieder aus dieser Warriors-Ecke. Der Micha liebt doch diese Brawler-Games, wo man eine Lizenz nimmt und die dann in dieses Dynasty Warriors-Setting reinnimmt. Mir fällt dieser Fachbegriff jetzt gerade nicht ein, aber man nimmt Fire Emblem-Charaktere und läuft mit denen rum und kämpft gegen hunderte von Leuten. Aber Fire Emblem Warriors macht, glaube ich, so ein bisschen was anders. Da bin ich mal sehr gespannt auf die Folge.
Okay, prima. Dienstag kommt endlich Mittelerde, Schatten des Krieges. Das ist ja quasi der zweite Teil dieser Mittelerde-Serie, die, ob man das jetzt positiv oder negativ verstehen mag, immer so ein bisschen als Assassin's Creed im Herr-der-Ringe-Universum bezeichnet wird. Und die habe ich gemacht, die Folge. Da haben wir eine ganz interessante Diskussion dann auch, weil dieses Spiel durchaus irgendwie auch ein bisschen auf Lootboxen gedreht wurde und irgendwie eigentlich ganz gut ist. Ja, also ja, wir streiten halt auch drüber, weil das ist nicht so, man hat irgendwie das Gefühl, dass das Spiel vorher irgendwie normal läuft und dann im letzten Viertel mehr oder weniger auf einmal diese Lootbox-Mechanik total wichtig wird und total merkwürdig auch aufgesetzt drauf geklatscht wird und so. Aber ich will es nicht zu viel vorwegnehmen, aber da reden wir auf jeden Fall auch ausführlich drüber. Und
genau, am Dienstag. Wer ist denn zu Gast?
Zu Gast sind der Tim vom Rumblepack und jetzt ist mir der Name entfallen. Der Marvin von Runaways, also zwei erfahrene schön. Podcaster, mit denen habe ich da gesprochen.
Wunderbar.
Und genau, wir versuchen dann diesmal für die Woche noch das Le Buffet diesmal pünktlich aufzunehmen. Der Attila, jetzt hätte ich fast gesagt, geht uns da die ganze Stunde auf die Nerven, Schall. Aber ja, genau. Erinnert uns schon diesmal dran, dass wir es diesmal auf jeden Fall so pünktlich aufnehmen, dass man die Titel auch wirklich noch runterladen kann und wir nicht dann eigentlich schon zu spät sind. Dann haben wir alle Mario Odyssey gespielt. Bestes Spiel dieses Jahrzehnts, glaube ich, so viel können wir schon verraten.
Fragezeichen.
Jahrhunderts.
Da freue ich mich auf die Diskussion, weil das sehe ich nämlich ganz anders. Aber das wird diese Woche auf jeden Fall kommen. Und das sind so die festgeplanten Folgen. Ich glaube, Micha hat auch schon Sonic Forces durch und eben noch so ein Warriors-Spiel. Die stehen auch in den Startlöchern. Und ich habe Pandemic Legacy Season 2 gestern beendet. Also die Folge wird jetzt auch demnächst aufgenommen. Ein Brettspiel wird es also auch mal wieder demnächst geben. Und der Micha und ich haben uns schon verabredet für Uncharted. Wir haben nämlich Lost Legacy jetzt endlich auch durchgespielt. Quasi der Uncharted 4,5 mit den zwei Damen in der Hauptrolle. Und ich glaube, das wird auch eine spannende Diskussion, weil ich finde es grandios und Micha war immer so ein bisschen während des Spielens. Das wird auch demnächst kommen.
Wunderbar.
Dann haben Was spielst du denn jetzt so gerade aktuell? Also ich freue mich ja sehr auf Wolfenstein und bin auch schon ein bisschen in Assassin's Creed Origins drin. Was steht denn bei dir gerade noch so an?
Ja, also ich spiele jetzt gerade Spintires Mudrunner. Das ist so ein Spiel, wo man tatsächlich nichts macht, außer mit alten sowjetischen Militärfahrzeugen durch den Schlamm zu fahren. Und so viel kann ich schon mal wegnehmen, der bestanimierteste Schlamm, den ich jemals in Videospielen gesehen habe. Da kann ich aber nicht versprechen, dass ich es die Woche schon schaffe. Assassin's Creed werde ich mir jetzt auch demnächst zu Gemüte führen, aber das ist halt wieder so ein Riesenbrocken, wo man halt weiß, okay, da werde ich jetzt etliche Stunden drin versenken müssen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so schnell dann zum Podcast kommen. Das sind die zwei, die ich jetzt ein bisschen auf dem Schirm habe.
Also die Themen gehen uns garantiert nicht aus. So viel steht fest. Es gibt wahnsinnig viel noch, auch über die Weihnachtsfeiertage. Ich habe eine ganze Liste an VR-Titeln, die ich mir jetzt auch fest vorgenommen habe, weil ich schon lange nicht mehr über Virtual-Reality-Spiele gesprochen habe. Also da wird es auch wieder ein paar Sachen geben. Da. Ich habe mein Headset entstaubt, meine Oculus ist wieder in Betrieb, ist wieder eingerichtet und ich werde mir auch wieder ein paar VR-Titel anschauen demnächst. Das soll es gewesen sein für heute. Wir schalten jetzt hier rüber in die Aufnahme, in die Live-on-Tape sozusagen, auf die Golf-Story-Folge, die Folge der Woche 2051, Free for All. Viel Spaß mit dieser Folge jetzt im Anschluss. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Auf patreon.com/insertmoin kriegt ihr Zugriff zu allen Folgen, auch auf natürlich die Folgen, über die wir jetzt gesprochen haben. Das muss man ja auch nochmal erwähnen an der Stelle, wenn ihr euch entscheidet, Patreon zu werden, falls ihr es noch nicht seid, kriegt ihr nicht nur Zugriff auf alle zukünftigen Folgen, sondern auch aufs komplette Archiv. Also alle Folgen, die bis jetzt Patreon-exklusiv waren, stehen euch dann auch ab dem Moment sofort zur Verfügung. Also auch wenn ihr sagt, okay, probiere ich jetzt mal aus, dann die eine Folge da oder das wollte ich unbedingt mal hören, dann kann sich das durchaus vielleicht auch lohnen. Die stehen dann alle auf Patreon zur Verfügung und die zukünftigen Folgen werden auch automatisch dann in eurem Stream erscheinen. Ihr müsst also nicht irgendwie eine App runterladen oder die als Download starten oder sowas, sondern ihr kriegt dann einen RSS-Feed und könnt den genauso abonnieren, wie ihr eben jetzt auch diesen Stream über iTunes oder so abonniert habt. Bindet ihr einfach in den Podcatcher ein und dann kommen alle Folgen dort automatisch morgens immer frisch auf den Frühstückstisch.
Wunderbar.
Bis morgen. Tschüss.
Ciao.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Videospiel-Podcast der Welt. Zumindest Deutschlands oder zumindest behaupten wir das weiterhin fleißig. Das ist Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir heute ein wunderbarer Gast, den ich schon eine Weile jetzt so... Naja, wir kennen uns eine Weile schon online, aber wir haben es noch nie geschafft, zusammen zu podcasten. Die Rede ist von Martin Küpper. Guten Morgen, Martin. Ehemaliges Giga Games Mitglied und jetzt fleißiger YouTuber und auch Podcaster. Morgen, Martin.
Morgen. Wir haben tatsächlich wohl schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen, sogar hier bei Insert 9. Aber das war dieser Smash Brothers Podcast, bei dem 10 Millionen Leute gleichzeitig geredet haben. Also von daher
nicht. Ich meinte auch, übel, wir waren noch nie zusammen.
Ja, genau. Der Smash Brothers Podcast war wirklich eine Erfahrung.
Mein Experiment war damals die Idee, man kann ja Smash Brothers zu 8 spielen und deswegen wollte ich auch dieses chaotische Gefühl mit 8 Leuten in einem Podcast reproduzieren. Und es ist uns insofern gelungen, als der Podcast absolut chaotisch ist, weil keiner wusste, wann man wann redet und die Stimmen natürlich auch völlig. Wir uns untereinander auch gar nicht mehr wussten, wer sagt denn jetzt was und wer ist jetzt dran. Das war eine Katastrophe, aber es war ein spannendes Experiment. Aber deswegen freue ich mich, dass wir heute ein bisschen mehr Zeit haben, auf dieses Kleinod von Spiel einzugehen. Es geht auch um ein Nintendo-Spiel, aber nicht von Nintendo selber, aber exklusiv für die Nintendo Switch, Martin, nämlich Golf Story.
Genau, also da merkt man ja schon vom Namen her, es wird etwas entspannter als bei Smash Brothers. Es geht um Golf, aber um direkt mal von Anfang an klar zu machen, wie interessant das Spiel ist, weil ich glaube, viele werden bei Golf sofort abschalten. Ich mag Golf auch nicht. Ich habe nichts mit Golf am Hut, ich mag Golfspiele nicht. Ich habe nicht mal Mario Golf oder so gespielt. Und trotzdem ist Golf Story für mich wahrscheinlich sogar ein Kandidat auf die Top 10 Spiele des Jahres.
Ja, ein absoluter Überraschungshit. Ich hätte das vom Namen auch gar nicht so erwartet, weil ich dachte, Golf Story, okay, ich mag so Spiele wie Golf, Mario Golf oder eben auch nicht diese ganz harten Simulationsgolfspiele, die finde ich dann auch ein bisschen anstrengend, habe die früher auch gerne mal gespielt, aber so diese leicht arcadigen Golfsachen, die machen mir durchaus Spaß. So alle paar Jahre kann ich mir sowas schon geben. Aber der interessante Twist bei Golf Story ist, dass es aussieht wie ein japanisches Rollenspiel der aus den Hochzeiten der Ära. Also so die 90er Jahre, Ende 80er Jahre, als diese klassischen JRPGs in dieser Zelda-Look-Optik, also so von oben schaut man auf die Welt, Pixelgrafik, man läuft zu Leuten hin in einem Dorf, klickt A, um mit ihnen zu reden und dann geben die einem eine kleine Quest und dann geht man los und erledigt Dinge. Und jetzt stellt euch dieses grobe Konzept vor mit einer Oberwelt, mit verschiedenen Gebieten, mit verschiedenen Questgebern, aber alles eingepackt in ein Golf-Setting. Und daran merkt man schon, wie unseriös dieses Spiel sich selber nimmt. Kann man das so sagen? Nee, wie wenig ernst sich dieses Spiel nimmt. Also es ist keine beinharte Golf-Simulation, sondern verbindet Rollenspiel-Light mit einem sehr arcadigen Golf-Gameplay. Und dass diese Kombo funktioniert, ist eigentlich schon eins der Highlights dieser Spiele überhaupt. Das hat mich völlig überrascht, dass man so viel aus Golf rausholen kann, wie Golf Story hier beweist.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es halt nicht nur so ist, dass es einfach so zusammengeschmissen ist, sondern es steckt halt so viel Liebe im Detail und wie das alles miteinander verzahnt ist, weil es eben halt zum Beispiel auch so Dinge gibt wie, man kann halt in den Kursen auch frei rumlaufen und also es sind ja nicht nur Kurse, sondern es ist halt wirklich so ein ganzer Golfclub, den man so erkunden kann und sind halt immer verschiedene, man schaltet im Laufe der Story natürlich auch neue Gebiete frei und immer kann man da halt rumlaufen, erkunden, Nebenquests machen und so weiter und halt auch ganz viel entdecken und es gibt so viel Kram, den man machen kann, wie zum Beispiel einen Golfball ins Feuer werfen und dann schießt du den brennenden Golfball, um damit irgendwo so einen Eisblock zu schmelzen, um damit einen Charakter freizuschalten, der dir eine Quest gibt. Das ist halt so komplett abstrus, aber funktioniert fantastisch und verzahnt halt so RPG und Golf tatsächlich sehr, sehr gut.
Ja, vom Golf-Gameplay ist es so das Klassische, was man von Arcade-Games kennt. Also man drückt A, um abzuschlagen. Man wählt vorher den Stick aus, die Länge, also den Golfschläger. Die grobe Richtung kann dann noch sich selber so eine Notiz machen. Ich möchte zwar mit dem Schläger, der schlägt, also beim Golf ist es ja so, dass man eigentlich immer mit dem gleichen Schwung schlägt und die Schläger nur variiert. Und hier kannst du aber noch quasi auch so sagen, ich gebe ein bisschen weniger Schwung. Also typisch Arcade musst du den ersten Markierer, der läuft dann so automatisch los auf so einer Leiste. Und am Höhepunkt oder an der Stelle, wo du die Power setzen möchtest, drückst du einmal, dann läuft dieser Balken wieder zurück oder diese Markierung auf dem Balken. Und am Ende des Balkens ist so ein nochmal so ein gesonderter Bereich mit einer Zielmarkierung, den du dann in der Mitte treffen musst. Und je genauer und präziser du diesen Schlag dann eben auf die Mitte setzt, desto besser triffst du den Ball und dann kommt er auch ungefähr dort an, wo du möchtest. Wenn du den halt ein bisschen zu weit links oder zu weit rechts dann setzt, den Marker, ist ein kleiner Reaktionstest, dann landet der Ball halt mit einem Drall links oder rechts im Sand oder im Gebüsch oder eben nicht mehr auf dem Green. Also so diese klassischen Golfsachen. Natürlich gibt's auch Sandbunker und so weiter. Dieses Gameplay, und wie du aber schon gesagt hast, wird's nicht nur dazu benutzt, um klassisch Kurse zu spielen. Also 9-Loch-Kurse gibt's auch ganz klassisch. Dann spielst du mit denen auch. Da passieren da auch ein paar Dinge, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber man verwendet diese Grundmechanik auch, um zum Beispiel Schätze zu finden. Also ganz klassisch Rollenspiel. Kann man so Schätze finden und dann nimmt man halt einen Schläger, der für den Bunker zum Beispiel zuständig ist und hämmert damit auf den Boden ein. Oder man muss auch mal Kürbisse zerschmettern damit oder irgendwelche Kristalle zerhauen und dann halt im richtigen Moment mit dem Schläger Dinge schlagen. Man muss Bälle irgendwo hintreffen. Man muss Fischfutter vom Ufer ins Meer spielen und bestimmte Sachen treffen, um dort eben Haie zu füttern und so weiter und so fort. Also unglaublich kreatives kleines Rollenspiel, was immer mit dieser klassischen Golfmechanik arbeitet und ich war bis Stunde 20 oder so immer noch mit einem offenen Mund da gesessen, weil denen immer noch neue Sachen eingefallen sind, was man damit machen kann. Bis dahin, dass man irgendwelche Glubschaugen findet in so einem Halloween-Kurs und denen irgendwelchen Skeletten in den Schädel hammert. Also spätestens da habe ich laut losgelacht vor meiner Switch, weil ich einfach so begeistert war von diesem Indie-Spiel von den Sidebar Games, heißen die Macher. Ganz, ganz putzig.
Ja, ich meine, das Problem bei Golf Story ist halt, wenn man drüber redet, so, es gibt echt viel, was man erzählen könnte, so an lustigen Momenten, die im Laufe der Story passieren, weil es halt echt ständig ist irgendwas Neues, die Charaktere sind lustig, die Situationen sind super, man kann es nicht ernst nehmen, es ist super überzogen, hat halt so ein bisschen was von Earthbound oder ja, halt im entferntesten Sinne halt auch Undertale, weil es halt einfach sehr skurril ist. Und da möchte man aber gar nicht so viel drüber reden, weil man halt sonst halt, also man hat immer so die Sorge, man nimmt zu viel vorweg, weil das alles so zu erleben und zu entdecken ist im Laufe der Story so der Hauptanreiz für mich.
Absolut. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, das sieht man ja auch in der Übersichtskarte, diese Kurse sind typisch wie auch, was weiß ich, bei einem Mario-Spiel oder so, gibt's halt die Wüstenwelt, die Sandwelt, die Eiswelt. Also das sieht man so in der Übersichtskarte. Und die Kurse spielen auch ganz viel damit. Also man geht dann im Laufe der Geschichte, es gibt wirklich eine kleine Story-Kampagne, dass man mit so einem Trainer dann versucht, besser zu werden, um dann bei dem Pro-Turnier mitzumachen. Und dann gibt's immer wieder mal so Sachen, dass man da irgendwo hin muss, um dort irgendwie was zu erledigen, um dann dort in diesem Club aufgenommen zu werden. Und dann muss man dort irgendwie einen Kurs bestehen, um einen Schlüssel zu kriegen. Also das ist so, wie man das halt so von Rollenspielen kennt.
Ne? Das klingt halt erstmal
total
langweilig, aber es ist halt immer so abstrus, was man dann tatsächlich machen muss, in was für Situationen man geworfen wird, weil halt auch zum Beispiel alle Golf viel zu ernst nehmen. Und das ist halt einfach sehr, sehr unterhaltsam gemacht, selbst wenn man davor sitzt und denkt, boah, Golf interessiert mich nicht. Ist scheißegal, es macht trotzdem super, super viel Spaß.
Also zum Beispiel gibt's dann eben die Strandwelt und dort sind halt sehr viele Aufgaben. Wir können ja mal ein bisschen so vom Konzept. Also wenn man so eine neue Welt entdeckt, dann geht man in diese Welt rein. Das schaltet sich dann durch die Story eben frei, dass du dann einen Auftrag bekommst, da hinzugehen oder eingeladen wirst von dem Kurs oder du sollst irgendwas schaffen, um dort am Turnier teilzunehmen. Und innerhalb dieser Welt gibt's dann nochmal eben unterschiedliche Nebenquests, nenne ich jetzt mal so. Die gehören zwar irgendwie schon zur Geschichte dazu, du musst die auch mehr oder weniger alle erledigen, aber es sind so klassische Nebenquests. Also da ist dann zum Beispiel halt mal ein kleiner Junge am Strand, der ein Eis möchte. Und dann musst du irgendwie gucken, wie du ihm ein Eis besorgst. Und man schafft es dann tatsächlich über Dialoge, die wirklich immer nur so auf, sind keine Auswahldialoge. Also es ist kein Rollenspiel, dass du irgendwelche Auswahloptionen hast, sondern du gehst zu irgendjemandem hin, redest mit dem, der gibt dir irgendwie eine Aufgabe, was weiß ich, fütter die Fische und so weiter und dann kriegst du einen Gegenstand von dem und dann kannst du zum Beispiel den Gegenstand woanders tauschen, um ein Eis zu kriegen. Sowas als Beispiel jetzt mal. Oder da liegen dann Luftbälle rum, also diese typischen Strandbälle und die musst du dann, mit denen musst du dann irgendwas machen. Ja, oder jemand sagt dir,
Krabbe schlagen, damit die halt die
Genau. Und da reagieren die Sachen auch anders. Also Fischfutter schlägt sich natürlich anders als jetzt zum Beispiel einen Ball, den du auf eine Krabbe schießen musst und so weiter. Und das ist so putzig und herzallerliebst gemacht, aber nicht so kindisch, dass man sagt, oh Gott, ist das alles übertrieben kitschig, sondern mit dieser Selbstironie arbeitet das ganz oft. Also die Dialoge sind auch wirklich gut geschrieben und diese Kommentare, sie arbeiten da mit so, es ist keine Sprachausgabe, ist alles Text geschrieben, aber sie arbeiten mit unterschiedlichen Schriftgrößen und so diese Sprechblasen, die dann da kommen, die sind dann auch manchmal, die kippen dann so zur Seite, wenn jemand was sagt, was völlig absurd ist oder jemand was ironisch sagt oder jemand flüstert dann mal was in so einer Mini-Mini-Schrift, irgendwie 4 Pixel groß, wo du den gar nicht mehr lesen kannst, weil er dir halt vorher was sagt. Und dein Charakter wundert sich dann so, dann kommen überall so Fragezeichen und dann steht so die Erklärung irgendwie in einer ganz kleinen Schrift. Also das ist wirklich großartig gemacht, gerade auch für Leute, die halt diese klassischen Rollenspiele gespielt haben, die Zelda mochten, diese alten 2D-Zeldas, die werden da, wie du schon gesagt hast, man muss mit Golf überhaupt nichts am Hut haben, aber das sind so viele Anspielungen und so viele Situationen, die einen zum Lachen bringen, auch als erwachsener Spieler. Also das ist kein Kinderspiel, auch wenn es jetzt oft so ein bisschen klingt, Luftbälle auf Krabben schießen. Das ist absolut für Leute gemacht, die Videospielgeschichte erlebt haben, würde ich sagen.
Definitiv. Und wo du eben die Sprachblasen angesprochen hast, ich finde es halt absolut erstaunlich. Ich habe das halt auch erst im Nachhinein quasi gemerkt. Es ist mir gar nicht irgendwie aktiv beim Spielen aufgefallen. Die ganzen Dialoge, die man hat, da ist halt die Charaktere und so weiter, die sind nicht irgendwie animiert, sondern die stehen einfach nur rum. Es ist so langweilig ohne Ende eigentlich, aber das fällt dir überhaupt nicht auf, weil diese Sprachblasen und der Text und all das eben so gut animiert sind.
Lebendig.
Ja, so lebendig wirken, dass einfach das quasi so die Animation der Charakter ist quasi. Und gleichzeitig nutzt das Spiel den HD-Rumble der Switch auf eine sehr gute Art und Weise. Also das habe ich bislang so noch nicht erlebt. Das ist wirklich für mich wahrscheinlich der beste Nutzen des Rumbles bislang, weil darüber halt quasi je nachdem, was halt die Sprechblase gerade macht und was da gerade steht, rumbelt es ganz anders. Und dieser Rumble hat so einen ganz klaren Charakter. Also man merkt wirklich so, was einem die Switch quasi gerade so sagen möchte.
Absolut. Es ist völlig komisch zu beschreiben, aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn man das in der Hand hat, dieser Rumble, der ist auch beim Golfschlagen. Also du spürst wirklich in der Hand, ob der Ball jetzt gerade im Green landet, auf dem Rough, also in dem hohen Gras, im Sandbunker. Und der Rumble schafft sogar, wenn du einlochst, so ein Geräusch zu machen, der, selbst wenn du den Ton aus hast, hörbar ist. Genau. Weißt du, wie ich meine? Also das ist unfassbar. Das einzige Problem ist, dass der Rumble relativ laut ist. Und ich habe halt sehr viel im Bett gespielt und meine Frau hat dann eben schon geschlafen. Und ich habe den dann immer ausgemacht, den Rumble, weil der wirklich halt permanent rumbelt. Also bei jeder Sprechblase, bei jedem Schlag macht es halt brr, 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 brr. Und das hat mich halt selber auch genervt, wenn ich halt im Bett noch ein bisschen spielen wollte, dass ich den dann ausgemacht habe. Da musste man zwar immer dann ins Menü und dann irgendwie, bevor du das Spiel, also die Kampagne weiterspielst, das Safe Game lädst, musst du den Rumble aktivieren oder deaktivieren. Aber es lohnt sich wirklich, den, wenn man nicht in einer Schlafsituation oder Bettsituation ist, den wirklich anzulassen und ansonsten halt mal kurz auszuschalten, weil das wirklich faszinierend ist. Dadurch, dass es halt ein exklusives Spiel ist, was es nur für die Switch gibt, haben die da auch wirklich Zeit investiert und den unglaublich gut genutzt.
Ja, und es ist halt wirklich erstaunlich, weil der HD-Rumble war wirklich so die längste Zeit, so das Feature der Switch, wo ich mir dachte so, ah, das ist doch nur so eine Spielerei. Also dieses typische quasi Nintendo-Klischee von wegen irgendwie so Innovation um der Innovation wegen und was soll das denn jetzt letztlich? Und halt auch so gedacht so von wegen, wenn die das gemacht, also quasi weggelassen hätten, dann könnten die Controller günstiger sein. Also ich habe wirklich gedacht so, boah, der Rumble ist, glaube ich, schon eher ein Fehler. Aber jetzt, wo ich Golf Story gespielt habe, habe ich halt da eine ganz andere Perspektive, weil ich so wirklich merke, so doch, damit kann man echt coolen Scheiß machen. Und ob das jetzt irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht sogar trotzdem noch besser wäre, irgendwie den HD-Rumble zu lassen, ist eine andere Frage. Aber zumindest weiß ich jetzt, was ich davon habe.
Ja, nee, das passt auch wirklich perfekt rein. Und da sieht man halt wieder auch, was für einen Vorteil exklusive Spiele haben, wenn sie dann halt solche Hardware-Features dann auch nutzen und machen können, ja. Das Spiel ist relativ lang, das habe ich völlig unterschätzt. Also ich habe gar nicht gedacht, dass es auch so die Länge hat von so einem Rollenspiel. Es gibt 8 verschiedene Welten sozusagen, also Gebiete von, wie gesagt, von Wüste, also von Beach bis hin zu irgendeinem klassischen Golfkurs, bis hin zu so einem Halloween-Kurs, ist da wirklich wahnsinnig viel drin und es zieht sich dann nach hinten raus ein bisschen. Dadurch, dass man ja wirklich immer nur golft, hatte ich dann zwischendurch mal so das Gefühl, naja, jetzt könnte die Story auch mal ein bisschen schneller vorangehen, aber es macht dann aber auch so viel Spaß, die Mechanik. Also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Das Golfen an sich macht auch einfach immer Spaß. Es ist ein Ticken zu einfach, finde ich, an vielen Stellen. Oder wie soll man das sagen? Dadurch, dass es einen Rollenspielaspekt hat, finde ich, ist der Charakter, den man spielt, das ist so ein verheirateter Typ, der wacht dann auf, so ganz Zelda-mäßig in seinem Schlafzimmer und beschließt jetzt eben, dieser Golfprofi zu werden, sehr zum Ärger seiner Frau, die sich dann eben auch von ihm trennt und so weiter. Das ist so eine kleine Geschichte, so eine augenzwinkernde Geschichte, die spielt dann später auch nochmal eine Rolle. Und er wird nicht respektiert von seinem Trainer, der keinen Bock hat auf ihn und so weiter. Und dann zieht sich diese Geschichte eben über diese 8 Welten hinweg. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden du gespielt hast, aber das 20 Stunden kann man da, glaube ich, locker spielen, bis man da irgendwie einigermaßen in der Geschichte das Ende sieht. Ich hatte aber jetzt nie das Gefühl, es ist zu viel, aber ich hätte jetzt irgendwie gerne ein bisschen schneller vielleicht die Geschichte erlebt, weil man halt sehr viel Nebenaufgaben immer hat. Aber dann immer genau in dem Moment, wo ich gedacht habe, ne, sind dann wieder so viel coole, interessante und witzige Ideen dabei, dass ich, während ich diese Aktionen mache, schon wieder vergessen habe, dass ich eigentlich jetzt gerne weitergekommen wäre in der Geschichte. Und dann kommen immer wieder irgendwie nette Charaktere, dann kommt wieder der nächste Dialog und das begleitet mich jetzt so seit 2 Wochen oder so, dieses Spiel, und ich spiele immer wieder gerne ein bisschen weiter. Ich kann das jetzt aber auch nicht 5 Stunden oder so am Stück spielen. Also dafür ist es dann doch ein bisschen zu arcadig und doch zu simpel dann auch. Und den Satz wollte ich noch zu Ende erzählen. Der Typ ist mir zu gut für den Anfang. Also ich hatte jetzt eher erwartet, dass man levelt ja wirklich auch. Also man kriegt Erfahrungspunkte durch das Erledigen von den Aufgaben und kann dann seinen Schlag verbessern, dann so Werte verbessern wie irgendwie Drift oder eben diese Beschleunigung. Man hat ja dann auch so die Möglichkeit, den Ball irgendwie Topspin zu geben und so weiter. Das ist zwar drin im Spiel, aber das wäre jetzt auch Kritik auf hohem Niveau. Davon spürt man eigentlich fast nichts. Also der Typ ist von Anfang an voll der Pro. Wenn man den, wenn man selber diese Mechanik raus hat und diese Punkte gut setzt, dann ist man auch immer irgendwie unter Par. Wenn man schon mal irgend so ein Arcade-Golf gespielt hat, hat man damit eigentlich gar keinerlei Probleme. Und dieses Level-System, das macht eigentlich nichts spürbar wirklich groß anders im Spiel.
Vor allen Dingen ist es halt auch so, dass es so ein bisschen eine kleine Dissonanz quasi gibt, wenn man das so in den Kontext setzt, halt wie man selber ja spielt und wie die Story einen behandelt, weil man am Anfang halt wirklich behandelt wird, als ob man der letzte Scheiß wäre. Genau. Aber man ist es halt nicht. Also man schlägt halt alle locker und der Trainer sagt halt trotzdem, nee, du bist trotzdem scheiße, du bist voll kacke. Und ich meine, das ist halt irgendwie, das macht das Spiel, glaube ich, mit Absicht, weil ich meine, das Spiel behandelt einen ja so, obwohl man alles schafft. Also man hat ja dann auf jeden Fall immer gewonnen. Von daher weiß das Spiel ja, dass man eigentlich besser ist als
der Trainer weiß es ja auch. Also der Charakter weiß es ja auch. Der kommentiert ja auch immer. Aber ich habe doch alle geschlagen. Genau. Und der Trainer so, ich muss jetzt los. Also das Spiel spielt auch damit, aber es nervt trotzdem, dass es halt keine Auswirkung hat, mechanisch.
Ja, richtig, genau. Aber was ich noch sagen wollte ist, was das Golfen halt wirklich so spaßig macht, ist halt wirklich, dass sie auch innerhalb also selbst wenn man mal klassisch Golf spielt, selbst dann gibt es immer noch so kleine Mechaniken, die halt oben drauf gesetzt werden, je nach Kurs, wie zum Beispiel in einem Kurs kann man quasi irgendwie in so bestimmten Stellen ins Wasser schlagen und dann kommt eine Schildkröte raus und der Ball prallt ab und fliegt viel weiter. Oder es gibt irgendwie Vögel, die den Ball irgendwo anders, den Golfball irgendwo anders hin tun. Oder Maulwürfe. Es gibt halt ganz viele solcher kleinen quasi Gimmicks, je nach Kurs. Und darüber hinaus auch in den Aufträgen ist es sehr oft so, dass man irgendwie quasi so ein Gimmick hat, wie zum Beispiel du spielst ein Doppel und der quasi andere legt dir den Ball immer vor. Und das heißt, dass du manchmal aus einer richtig beschissenen Ausgangslage startest, weil dein Partner einfach voll der Spacken ist und nichts auf die Reihe bekommt.
Ja, das ist echt witzig. Und diese Gimmicks, die haben mich auch am meisten so an Mario Golf erinnert.
Ja,
genau. Man muss sie nicht nutzen, das finde ich sehr gut. Wenn die einen nerven, also ich konnte mir zum Beispiel nie merken, welcher Vogel macht jetzt was. Also es sind so verschiedene Farben und der braune Vogel legt halt deinen Ball immer in die Sandgrube zum Beispiel, wenn du zu nah an ihm den Ball zum Liegen bekommst. Und es kann ein Hindernis sein und kann also auch nerven, dann kann man damit agieren, aber darauf eben sich einstellen und woanders hinschlagen oder halt auf Sicherheitsabstand gehen, die haben dann immer so einen Radius um sich rum, die Sachen mit dem Effekt. Man kann das positiv nutzen, wie diese Schildkröten. Dadurch kann man eben auch Abkürzungen in Wege, in bestimmten Golfkursen dann eben schaffen, um sagen, okay, ich überbrücke jetzt diese Wasserstelle mit dieser Schildkröte. Dann musst du aber halt sehr gut zielen können, um mit diesem Radius zu treffen. Und du kannst aber auch alle Kurse normal spielen. Du kannst denen auch ausweichen, diesen Sachen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Also wenn du sagst, auf diese Gimmicks, die nerven mich, ich will klassisch golfen, dann geht das schon auch. Du musst die halt sehen wie ein Bunker oder sowas in der Art. Also du musst sie nicht nutzen. Das ist halt klar, in manchen Quests wird es dir vorgegeben, aber in den Golfkursen selber kommt man eigentlich auch immer so ganz normal ans Ziel.
Genau. Also es ist sehr, sehr angenehm
implementiert. Genau. Der Wind spielt natürlich beim Golfen immer eine große Rolle. Der ist hier auch sehr arcadig. Da ist halt so ein Windschild oder Pfeil, besser gesagt, in der Ecke, der dir anzeigt, mit wie viel Yards pro, keine Ahnung, pro, wie wird ein Wind gemessen? 6 Yards pro Sekunde oder sowas. Auf jeden Fall spürt man das natürlich auch, dass der Wind dann den Ball wegsegelt. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass diese Neigung vom Green, also das letzte Stück vor dem Loch, das ist ja bei Golfspielen oft so, dass man sich dann so ein Gitternetz einblenden lassen kann oder so gelbe Linien zu sehen sind, die dann irgendwie die Pfeile anzeigen. Und damit, gerade das Putten, ist ja die Königsdisziplin dann eigentlich beim Golfen, weil da entscheidet sich ja dann, ob du eben mit 5 oder mit 3 Schlägen unter Par rausgehst oder mit einem Bogey. Und das, finde ich, fehlt hier komplett. Es wird jetzt zwar angezeigt, dass so ein kleiner Neigungswinkel da ist, da wird dann ein zusätzlicher Pfeil eingeblendet. Okay, da wo du jetzt stehst, gibt's jetzt irgendwie so und so viel Prozent Neigung, slightly bla 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 in die Richtung und dann kannst du das schon so ein bisschen einplanen, aber da hat mir mehr Information irgendwie gefehlt. Ist es jetzt, wie stark neigt sich der Ball da jetzt runter? Ich bin gut durchgekommen damit, es ist jetzt nicht so schwer, aber da fehlte mir irgendwie so ein bisschen die Detailinformation, wie viel Neigung ich da jetzt mitplanen muss. Und genauso fehlte mir ein Knopf für eine Übersicht. Manchmal stand ich am Abschlagspunkt und dann zoomt die Kamera irgendwie so wild rum und zeigt dir den Kurs ganz kurz und dann wählst du deine Schläge aus und dann weißt du aber gar nicht mehr. Um dich rum ist irgendwie überall Wasser und dann gibt's da eine Insel und da eine Insel und man hat aber dann keinen Überblick mehr. Was ist denn jetzt eigentlich der kürzere Weg oder komme ich da außen rum? Also mir fehlte da einfach ein Knopf, der mir kurz anzeigt, so sieht der Kurs aus oder so eine Minimap. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich da auch nur anschließen. Das sind, glaube ich, auch meine zwei größten Kritikpunkte am Spiel. Es ist halt, also manchmal ist das Spiel dann halt doch so ein bisschen, also es fehlen so, das sind so die zwei wichtigsten Sachen quasi, die fehlen, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen von der Handhabung angenehmer zu machen. Aber es ist halt auf keinen Fall so schlimm, dass es, also man denkt schon mal so, ah, aber das war es dann auch. Also es ist nicht so, dass man wirklich dann daran hängt und daran verzweifelt oder sowas, sondern es ist immer nur so ein kurzer Moment, wo man sich denkt, ah, das jetzt wäre auch noch nett gewesen.
Ja, genau. Eben, dadurch, dass es so eingebettet ist in diese ganze grobe, große Geschichte, sind es natürlich Jammern auf hohem Niveau, weil das Spiel ist allemal sein Geld wert. Es kostet, glaube ich, $15.
Genau.
Im Nintendo Digital, wie heißt der, eStore? eShop? Nintendo eShop heißt es, glaube ich. Wunderbares Kleinod für die Nintendo Switch. Klar, jetzt natürlich schwere Geschütze aufgefahren und schwere Konkurrenz, gerade jetzt auch im Oktober. Das kam im September, Ende September raus, beziehungsweise jetzt im November. Und natürlich gibt es jetzt auch sowas, Sachen wie Mario Odyssey und Stardew Valley und solche Sachen, dass man da wenig Zeit hat. Und natürlich Wolfenstein und solche Geschichten kommen auch noch. Aber wer ein wirklich, wirklich super cooles Spiel für die Switch sucht und alles andere vielleicht da schon gespielt hat, Golf Story ist eine absolute Empfehlung für alle, die so ein bisschen Rollenspiel-Flair mögen, Humor in Spielen mögen und so Golf-Arcade-Systeme nicht abgeneigt sind. Den kann ich das nur ganz schwer ans Herz legen.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es sich gerade für die Switch halt wirklich anbietet, weil es ist auch ein sehr schönes Spiel, um das eben abends im Bett zu spielen, noch eine Runde im Tablet-Modus oder eben halt unterwegs. Also es ist so ein richtig schönes Handheld-Spiel auch. Also man kann es natürlich auch wunderbar an der Konsole spielen, aber ich habe es, glaube ich, die ganze Zeit im Tablet-Modus gespielt und fand es perfekt.
Ich habe es ein paar Mal versucht, dann an der großen Konsole mir anzuschauen und habe es dann schnell wieder in Handheld-Modus geholt, weil dieser Pixel-Stil, der funktioniert halt einfach nicht. Also so Spiele wie Mario, die profitieren natürlich dann auch nochmal von der höheren Auflösung, wenn du im stationären Modus bist und von der schnelleren Framerate. Bei so einem Spiel wie Golf Story ist es eher hinderlich. Also die Pixel sind einfach zu groß, ehrlich gesagt, für den Monitor. Und das Spiel profitiert davon einfach auch nicht. Also klar kann man das da spielen, aber hat mir auf jeden Fall im stationären Modus keinen Spaß gemacht. Ich habe es in der mobilen Version hauptsächlich gespielt, weil man auch immer halt mal dieses Bushaltestellen-taugliche Spielprinzip, du kannst jederzeit das Ding an- und ausmachen, spielst ein, zwei Löcher, machst eine kleine Nebenquest, läufst rum, suchst irgendwie coole, kleine, versteckte Sachen, ja, gehst nochmal zum nächsten Kurs und super. Also genau dafür ist es gemacht und da passt dann dieser Pixel-Stil auch gut dazu.
Vor allen Dingen, weil es halt auch da noch mal wieder sehr gut zum Tragen kommt, dass die Switch als Handheld alleine auch schon deshalb sehr gut funktioniert, weil man sie halt jederzeit quasi in Standby-Modus machen kann. Man schaltet sie an und ist direkt wieder da, wo man ist. Also selbst wenn man halt mitten in einer Aufgabe irgendwie aussteigen muss aus dem Bus, macht man die Switch halt einfach aus, also in Standby-Modus, und macht sie wieder an und macht da weiter, wo man aufgehört hat. Also es passt perfekt. Es ist wirklich für die Konsole wie gemacht.
Absolut. Hast du den zwei Spieler oder den Multiplayer-Modus mal ein bisschen ausprobiert? Also die Story ist natürlich Singleplayer, aber du kannst dann ja auch direkt so quasi einen Kurs spielen, einfach golfen. Habe ich jetzt gar nicht groß ausprobiert, weil ich einfach zu viel zu tun hatte in der Main-Quest. Aber selbst wenn man dann durch ist, kann man quasi auch noch zu zweit unterwegs im Zug noch ein paar Löcher schlagen oder eben auch online. Also die Möglichkeit gibt's, aber ich glaube, das ist nicht der Hauptfokus des Spiels. Ja. Dafür ist es dann nicht gut genug als Golfspiel selber.
Und ich glaube, es geht auch andere Kandidaten.
Ne? Ja, genau.
Ja, also ich wäre natürlich schön gewesen, wenn es dann auch obendrauf noch quasi so ein bisschen Mario-Golf-mäßigen Multiplayer gehabt hätte, aber es ist ein Indie-Spiel. Also irgendwo muss man ja auch realistisch bleiben. Also das ist ja, hat jetzt auch nicht unendlich Budget gehabt. Und für ein Indie-Spiel ist das halt echt klasse. Es ist für mich so jedes Jahr habe ich so ein Indie-Spiel, wo ich immer mir denke, so das sticht irgendwie so ein bisschen hervor, also vom Herz her. Also letztes Jahr war es eben zum Beispiel Stardew Valley, davor das Jahr wahrscheinlich Undertale, genau.
Undertale, genau.
Und dieses Jahr ist es tatsächlich für mich Golf Story.
Absolut. Ich meine, Stardew Valley haben viele auch jetzt erst entdeckt, als es auf die Switch kam. Ich habe es auch am PC halt letztes Jahr für mich entdeckt und habe es jetzt dieses Jahr auf der Switch gar nicht groß gespielt. Aber,
ja,
aber
ich Golf Story ist für mich auch. Also so sehr mag ich das Spiel dann doch, dass ich glaube, auf der Switch werde ich es nochmal spielen.
Ich habe Stardew Valley deswegen mir nicht besorgt auf der Switch, weil es einfach zu viel anderes Zeug gerade gibt, weil ich ganz genau weiß, wenn ich das jetzt installiere auf der Switch, dann spiele ich das halt wieder 40, 50 Stunden. Und deswegen war ich ganz froh, Golf Story, um so dieses Go-To-Indie-Game zu haben. Sehr schön. Für die Switch ist bis jetzt noch nicht irgendwie bekannt, ob das auch für andere Systeme noch kommt. Ich vermute einfach mal, dass Nintendo da dieses Studio mitfinanziert hat, Sidebar Games, und rechtzeitig gesagt haben, hier, das passt doch perfekt für unsere Switch, das sichern wir uns als Nindie. Heißt natürlich nicht, dass es irgendwann nicht für andere Sachen kommt, aber momentan gehe ich mal da schwer von aus, dass es erstmal Switch-exklusiv bleibt, so wie auch Snipperclips und solche Sachen. Gerade weil auch eben dieser Rumble so gut genutzt wird, glaube ich, dass da Nintendo ihre Finger mit im Spiel haben, sodass man da nicht mit rechnen sollte, das in naher Zukunft irgendwie für den PC oder so zu spielen.
Auf jeden Fall. Und also wenn man eine Switch hat, dann ist es definitiv auch wahrscheinlich immer noch die beste Plattform, auf der man spielen kann.
Ja, dafür ist es gemacht. Wunderbar, das war Golf Story für die Switch in der heutigen Folge mit Martin. Wenn ihr mehr von Martin sehen wollt, wir haben vergessen, Eigenwerbung für dich zu machen. Wo findet man denn deinen Kanal und was erwartet einen denn da so?
Mein Kanal heißt Aubanan und auf dem Kanal rede ich hauptsächlich über Videospiele, meistens tatsächlich sogar Nintendo-Kram. Aber ich versuche das Ganze gerade so ein bisschen auszubreiten und auch über Filme und Serien und sowas zu sprechen. Und das Ganze ist immer in so einer, ja, ein bisschen so Review-mäßig, ein bisschen Essay-Form. Auf jeden Fall irgendwie versuche ich das Ganze irgendwie unterhaltsam und cool zu machen und nicht einfach so dahingerotzt. Das ist mein wichtigster Ansatz.
Das merkt man deinen Videos auch aber auf jeden Fall an. Also das ist nicht so diese typische schnell, schnell, schnell produzierte YouTube-Sache, sondern machst du da auch wirklich Gedanken. Also von daher, schaut doch da mal vorbei. Au Banan, also A-U und dann wie Banane, aber ohne E, gell?
Genau, das ist tatsächlich Öscherplatt, also Aachenerplatt.
Aachenerplatt?
Ja.
Und das heißt?
Es ist schwer zu sagen, es wird sehr vielseitig eingesetzt. Meistens sagt man aber so, ey, Au Banan ist so quasi so ein Begriff, wie man so unter Freunden verwendet. Aber man kann es auch so als Ausdruck von Frust verwenden. Also, Au Banan, was für eine Scheiße.
Wieder was gelernt. Sehr schön. Ich dachte, es wäre irgendwie ein Ausruf von irgendeinem Spielcharakter, den ich nicht kenne.
Und um das jetzt auch noch ganz schnell einmal genommen, wenn wir schon sehr Eigenwerbung machen, mein Twitter-Handle ist übrigens auch Öscherplatt.
Ist nämlich mein Twitter-Handle ist Öscherplatt.
Ja, nee, mein Twitter-Handle
ist Schlabbermull. Schlabbermull. Jetzt erklär das noch bitte.
Es bedeutet sowas wie Labertasche oder so.
Labermaul. Schlabbermull. Ja, okay, sowas wie Labertasche. Genau, das verstehe ich. Das kann man noch einigermaßen herleiten. Obernan ist mir dann irgendwie zu weit weg. Aber das hat ja viele Dialekte so. Also im Schwäbischen gibt es ja auch ganz viel so Sachen, wo man überhaupt nicht weiß, wo das überhaupt herkommt und nicht mal Schwaben können das dann erklären. Ja,
ja, das Schlimmste durch Platt ist Auhur. Weil da jeder denkt, es hat was mit Prostituierten zu tun, hat es aber nicht. Es ist halt auch so ein Ausdruck von Frust, so, oh, au Hure. Und gerade das passt natürlich auch vom Kontext her, dass man dann irgendwie sagen würde, oh, du alte Hure. Aber das soll das nicht heißen. Das und um das
aber noch au, ein, das au, aber das au scheint ja dann irgendwie öfter vorzukommen, oder? Ja. Wie bei Aubern ja auch.
Und wo wir gerade beim Thema sind, eine Sache muss ich auch noch loswerden, weil es mein Lieblingsbegriff in Öcherplatt ist. Och, Herm. Och, Herm ist ein Begriff, den man verwendet, wenn jemand zum Beispiel krank ist. Och, Herm, du Armer. Kann natürlich auch je nach Tonlage sehr ironisch sein. Och, Herm, du Armer. Ja, ja, stell dich mal nicht an. Und ja, das ist mein Lieblingsbegriff. Ich dachte immer, das wäre halt Hochdeutsch, aber war es nicht.
War es nicht.
Ja. Sehr schön. Aus Aachen und dann plötzlich so, wie, ihr wisst nicht, was Och, Herm heißt.
Geil. Also, wenn mehr über Aachener Platt
ja, genau.
Hören möchte, Aubanan auf YouTube und Schlabbermull auf Twitter. Vielen Dank. Also wir gehen jetzt noch ein paar Golfbälle ins Meer schlagen und in den Sandbunker und schauen, dass Vögel die an die richtige Stelle bringen.
Ja, so funktioniert das.
Vielen Dank für deine Zeit, Martin. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns demnächst wieder, vielleicht beim nächsten Nintendo-Spiel, oder? Es scheint ja gebucht zu sein darauf.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.